Das Thema für diese Stunde: die Salbung gewährt göttliche Rechte. Die Salbung gewährt göttliche Rechte. Da dürfen wir beachten, dass die Bezeichnung dieses griechischen Wortes, das leider in Johannes 1 in der Elberfelder auch mit dem Begriff Recht übersetzt worden ist, wenn wir da lesen dürfen, in Vers 11: Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt und geboren sind. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Da haben wir das griechische Wort Exousia. Das ist mehr als Recht. Das ist Vollmacht. Denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und noch die weitere zusätzliche Ergänzung: Vollmacht als Gottes Kinder, solchen, die aus Gott gezeugt und geboren sind. Gewaltige Aussage. Unser Thema also: die Salbung gewährt göttliche Rechte, ist noch bescheiden. Die Themastellung gegenüber dem, was Gottes Kinder wirklich empfangen haben von ihrem himmlischen Vater. Vollmacht als Gottes Kinder. Sondern aus Gott geboren. Gezeugt und geboren. Warum? Weil sowohl im Hebräischen als im Griechischen, also Alten und Neuen Testament, nicht zweierlei Begriffe vorhanden sind, wie im Deutschen und anderen Sprachen, für Zeugen und geboren werden. Da liegt ja nach Zeugung und geboren werden im Fleische eine Zeitspanne dazwischen, zwischen Zeugung und Geborenwerden. 10 Monate. Bei der geistlichen Zeugung und bei der geistlichen Geburt gibt es das nicht. Wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Darf ich einmal so sagen? Wer aus Gott, dem Vater, gezeugt ist, ist gleichzeitig aus dem Mutterschoß Gottes geboren. Das Hebräische und Griechische kennt nur ein Wort und beinhaltet beides. Gezeugt sein und geboren sein. In einem Wort, in einem Augenblick heißt das. Wunderbare Tatsache. Da Johannes das hier so bezeugt, nicht in dieser Weise, nach Willen, nach Geblüt oder Willen des Fleisches oder eines Mannes gezeugt und dann geboren, sondern aus Gott. Gezeugt und geboren. Und wir an unserer Stelle lesen noch zum gestrigen Text in Vers 25, 1. Johannes 2. Und dies ist die Verheißung, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben, das äonische Leben. Da dürfen wir etwas stille stehen und diesen Begriff ewiges Leben etwas näher ansehen und vergleichen im Vergleich zu der Aussage, die aus Gott gezeugt und aus Gott geboren sind. Ich will gleich sagen, das ist mehr als ewiges Leben. Ewiges Leben, wir kennen den griechischen Ausdruck, äonisches Leben. Ewiges Leben ist vorerst ein geschöpfliches Leben ohne Zeugung aus dem Geist. Ist ewiges Leben. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie das begründet wird oder wie das begründet ist in der Schrift. Adam hatte ewiges Leben. Er hatte ein Leben von Gott, das ihn befähigt hatte, hätte oder hat und hätte für alle Zeiten der Zeitalter, die Gott in seinem Heilszeitprogramm vorgesehen hat, nicht sterben zu müssen, leben zu können. Es kommt da eine Bedingung. Bei äonischem Leben sind Dinge vorhanden, wie sie bei Adam nun in Sicht getreten sind, leider zur Durchführung gelangten. Adam hätte nicht sterben müssen, wenn er sich ständig in der Gegenwart des Herrn, wenn er in dieser Gegenwart geblieben wäre und in den Gedanken seines Herzens keinen anderen Inspirationen Raum gegeben hätte. Das ist nämlich seine Sache, denn die Entwürfe des Herzens sind Sache Adams, des Menschen, der Menschen. Ja. Hätte er nicht sterben müssen während der ganzen Dauer der Zeitalter. Ich fahre weiter. Wäre es so gekommen, die Möglichkeit, wird Gott Beweise bringen, dass die Möglichkeit bestanden hat. Gott ist der, der in keiner Weise irgendeines seiner Geschöpfe vergewaltigt. Das kann die Liebe Gottes nicht, von der wir leben. Seht, was für eine Liebe hat uns unser Vater erwiesen in unserem Text für heute. Dann wäre die Menschheit nach Abschluss der Zeiten der Zeitalter von Gott übergeführt worden, wäre übergeführt worden in die Zeugung in der Kraft eines unauflöslichen Gotteslebens, welches vorerst nur in Gott selbst und in Christo, dem einzig aus Gott gezeugten und aus Gott geborenen Sohn, vorhanden ist. Die Kraft eines unsterblichen Lebens, das nicht sündigen kann und das nicht sterben kann, lag nur im Vater und im Sohne, im Heiligen Geist. Adam und die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung ist nicht aus Gott gezeugt, sondern ist ein Werk der Hände Gottes. Das ist ein Unterschied. Angenommen, ich sei nicht nur Architekt, sondern Bildhauer, was mir auch noch läge. Sehr einfaches Beispiel. Ich habe Söhne gezeugt und die sind geboren worden aus dem Mutterschoß meiner lieben Frau. Die haben Leben in sich selbst. Nun, ich sei Bildhauer. Ich erstelle als Werk meiner Hände aus einem Marmorblock ein Bild eines meiner Söhne. Ist das dann meiner Hände Werk? Jawohl. Ist das gleich viel wert wie der Sohn, den ich gezeugt habe, der geboren worden ist? Aber kann ein Freund, der in meine Künstlerwerkstatt kommt und die Statue meines Sohnes sieht, prompt sagen, das ist dein Sohn? Kann er das? Aber wir verstehen uns nicht. Der Sohn, den er jetzt als mein Sohn bezeichnet, ist nur das Werk meiner Hände. Der hat kein Leben in sich selbst. Ist ein Bild, ein Gleichnis meines Sohnes. Und was ist der Mensch? Nur ein Bild, ein Gleichnis Gottes. Bitte. Und des Sohnes Gottes. Aha. Hätte, ja bitte. Bitte? Ja, Leben in sich selbst, in der Weise, wie mein Sohn Leben in sich selbst hat, aber kein göttliches Leben. Ne? Ja. Natürlich, Adam war noch viel beweglicher als wir. Ne? Und strahlender noch, in voller Gottesfülle strahlend, nicht alles beherrschend. Ne? Ja. Also der hatte schon Leben in sich selbst, noch mehr als wir heute. Ne? Aber kein göttliches Leben, ne? Nur geschöpfliches Leben. Ne? Den Odem des Lebens, mit dem Ruach. Ne? Bitte. Und was wurde denn der Mensch? Material, Staub vom Erdboden. Und dann den Odem des Lebens eingeblasen in die Nase. Drittens, da wurde der Mensch was? Eine lebendige Seele. Und stellen wir uns einmal vor, oder geben wir uns mal Rechenschaft und stellen wir uns besser darunter. Genau der gleiche Ausdruck liegt davor, da wurde der Mensch eine lebendige Seele, wo wir bei der Erschaffung der Tiere lesen, die Erde bringe hervor lebendige Seelen. Genau der gleiche hebräische Ausdruck. Ich habe schon bedauert, dass Gott für die Erschaffung von uns Menschen nicht einen eigenen Tag reserviert hat. Am gleichen sechsten Tag schuf er zuerst das Vieh und das Gewürm und die Tiere. So. Und am gleichen Tag folgte der Mensch. Beides lebendige Seelen und mehr nicht. Und mehr nicht. Adam hatte Leben für die Zeiten der Zeitalter, äonisches Leben. Hätte er sterben müssen, wenn er nicht gesündigt hätte? Nein. Hätte er sündigen können, wenn er das gleiche unauflösliche Gottesleben in sich gehabt hätte, wie Gott und der Sohn? Nein. Aha. Besteht also ein Unterschied zwischen ewigem Leben und unauflöslichem Gottesleben, das nicht sündigen kann und nicht sterben kann deshalb. Gewaltiger Unterschied. Ich darf weiterfahren. Wer ewiges Leben hat, durch die Gnade Gottes bekommen wir vorerst ewiges Leben. Das heißt, Gott schenkt uns das zurück, was wir durch den Ungehorsam unseres ersten Vaters Adam verloren haben. Das ist das Erste. Ist das auch etwas? Ja, natürlich. Aber das ist noch keine neue Schöpfung. Das ist noch keine Zeugung aus Gott und keine Geburt aus Gott.
Und wie ist
es
dann mit dem Baum des Lebens?
Aha.
Dass er mich ja zurückgehe und von dem Baum des Lebens ergreife.
Also, er trifft mitten ins Schwarze, ja. Mit der Frage, großartig. Aber, entschuldigt, ich würde gern hier bis abends weiterfahren in dem Zusammenhang. Aber da kommen wir etwas aus unserem Textbereich. Aber, nur schnell.
Schnell eine Frage für uns Schriftgelehrte. Hat Adam und nachher Adam und Eva, als sie auseinander operiert waren, haben die vom Baum des Lebens gegessen?
Nein.
Nein, aus lauter Furcht vor dem gefährlichen Baum daneben haben sie von dem nicht gegessen. Gestattet, dass ich gleich sage, der Baum des Lebens stellt die Gegenwart Jesu Christi dar. Hebräisch Holz des Lebens. Ich bin das Holz des Lebens. So. Von dem haben sie nicht gegessen. Hätten sie von dem gegessen, wer mich isst, nicht? Aha. Dann wäre es wieder ganz anders gekommen. Und was hören wir noch als letzten Beweis in dieser Hinsicht? Ja, und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, was ist der? So wie der Baum des Lebens die Gegenwart Christi darstellt, so der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, Satan. So. Hatte Satan Interesse, dass er gegessen wird, nicht? Von seiner Frucht, von seiner Inspiration. Das hat er ja erreicht, nicht? Weil sie nicht zuerst vom Baum des Lebens gegessen haben. Hätten sie zuerst vom Baum des Lebens, den Gott in die Mitte des Gartens gesetzt hat, gegessen, dann hätten ihnen erstens alle Früchte aller übrigen Bäume siebenmal besser geschmeckt. Ne? Und Satan hätte keinen Erfolg erlebt. Jetzt, was bedeutet das für uns hier auf der langen Steinbacher Höhe, diese Klärung der Frage? Angenommen, ich befinde mich im Zwiegespräch mit einem Bruder, der nicht sehen kann, dass Gott in Christo war und das Weltall mit sich versöhnt hat, dass Gott dieses Ziel auch einmal erreichen wird. Ihr versteht nicht, ne? Weil der Wille des Menschen respektiert wird von Gott, und wenn der nicht will, kann Gott nichts machen. So. Jetzt die Aussage. Ich bin im Gespräch mit dem, er spricht so, ich spreche so, ich spreche so. Ne? Und jetzt kommt er mit folgendem Satz. So, Bruder Mull. Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden auferstehen. Daniel 12. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Gericht. So. Er fährt weiter, Bruder Mull, ist ewiges Leben unendlich? Da muss ich sagen, ja, nicht? Ja, und jetzt ewiges Gericht ist dann auf einmal endlich, gell, Bruder Mull? So, Bruder Mull, was sagst du jetzt, gell, jetzt? Muss kapitulieren, wenn du aufrichtig sein willst. Ne? So, jetzt sagt Bruder Mull, ich bin vor dem Herrn völlig aufrichtig. Und mir ist nun eines ganz klar, dass weder ewiges Leben noch ewige Verdammnis unendlich sind. Ewiges Leben heißt Leben nur mal für die Zeiten der Äonen, der Zeitalter. So, bitte. Und wer nur ewiges Leben hat, kann wieder zurückfallen, kann wieder sündigen. Bitte? War das bei Adam so? Ne? Er musste aber nicht mehr sündigen. Er ist befreit, ne? Und könnte leben. Ach, ja, wenn das so wäre, ne? Ja, wenn das so wäre, dann muss ich, sagte er, kapitulieren. Dann könnte ich nichts mehr sagen. Also, ich habe den Eindruck, es war nicht von ungefähr, weil so viele Brüder beisammen sind, die auch selbst am Worte dienen, und die meisten von uns dürfen den Durchblick haben, dass Gott, der sich als Erster zuerst hingesetzt hat und die Kosten überschlagen hat, ob er das herrliche Endziel auch erreichen könne, das er nach seinem Herzen gern erreichen möchte. Nicht, dass er mittendrin feststellen muss, oh weh, ich hab's wohl gut gemeint, aber ich bring's doch nicht fertig. Da die meisten wissen, er bringt es doch fertig, nicht wahr? Von uns dürfen wir hier noch einmal klar erkennen, ewiges Leben ist nicht unendliches Leben und ist noch nicht Leben aus Gott. Ist ein Leben als Werk der Hände Gottes für eine Schöpfung, von der er zuvor wusste, die muss ich leider der Vergänglichkeit, dem Fluch und dem Tod und der Verdammnis überlassen. So. Endlich zu unserem Text, 1. Johannes 3, die ersten Verse. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns der Kosmos nicht, das Weltall, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir lesen jetzt im Brief des Johannes im ersten und wir merken, wie kostbar, wie fein die Aussagen im Evangelium Johannes im ersten Kapitel mit dem übereinstimmen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind Kinder Gottes, noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Beides ist eingeschlossen in die Salbung, die wir als Geschenk Gottes empfangen haben. Alles. Gleichsam unser erster Schrei als neugeborenes Kind Gottes. Bis zur letzten vollendeten Gestalt des Menschen Gottes. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, dann werden wir ihm gleich sein. Ihr werdet sein wie Gott. Wo steht das zum ersten Mal geschrieben? Ja, genau vor dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da darf ich noch schnell eine Ergänzung anfügen zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sah an alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war nicht nur gut, sondern sehr gut. Aber was war die Schöpfung noch nicht? Noch nicht wohlgefällig vor Gott und vollkommen sowieso nicht. Dürfen wir, sollen wir, müssen wir unterscheiden? Sind wir dazu befähigt worden, zu unterscheiden zwischen dem Guten, dem Wohlgefälligen und dem vollkommenen Willen Gottes? Bitte. Wo steht das? Römer 12, glaube ich. Befähigt, zu unterscheiden. Ja, was gibt es da zu unterscheiden? Nicht nur prüfen, unterscheiden. Franzose richtig discernieren. Ja. Alle Gerichte Gottes, die er genehmigt hat, alle Gerichte Gottes sind Anträge von Seiten von Geschöpfen, von links oder von rechts. Bedurften aber der Genehmigung Gottes, wenn sie zur Durchführung gelangen sollten. Sind nicht nach dem Herzen Gottes. Das werden wir heute der Morgenstunde noch lernen dürfen. Siehe, war alles sehr gut, was Gott geschaffen hat. Paulus bestätigt, jedes Geschöpf Gottes an und für sich ist gut und ist verwerfliches. Ursprung der Schöpfung. Das Böse kommt erst nachher. Erst als Gott die Schöpfung aus sich herausgestellt hatte, außerhalb von Gott, ist es möglich, dass Böses zustande kommen kann. Denn Gott ist Licht und wie viel Finsternis in ihm? Absolut keine Finsternis in ihm. Also kann aus ihm weder Böses noch Finsternis noch etwas herauskommen. das Kurzprogramm des ganzen Ablaufs des gegenwärtigen Weltalls und seiner Geschichte und aller Einzelheiten heißt, von Paulus formuliert, also im Heiligen Geist, in der Salbung, die Gott dem Apostel Paulus zugedacht hatte, aus ihm heraus. Jetzt ist die ganze Schöpfung nicht mehr in Gott, sondern auf sich selbst gestellt, außerhalb von Gott. So. Aus Gott heraus, durch Gott getragen und in Gott hinein ist die ganze Schöpfung geschaffen. Das ist kurz, Kürze und Würze, das Heilsprogramm Gottes oder der Weg Gottes mit seiner Schöpfung. Aus Gott heraus. Jetzt kann Böses zustande kommen. Hat Gott vorher dafür gesorgt, dass das Böse da zustande kam? Von der überwältigenden Weisheit seiner Liebe nicht nur wieder gut gemacht werden kann, sondern dadurch erreicht Gott das, was Salomo in einem Spruch zusammenfasst. Das Ende einer Sache ist immer gewaltiger, umfassender, wunderbarer als der Anfang. Nicht? Der ich im Anfang das Ende verkünde, aus Gott heraus, also kommen alle wieder in Gott hinein, aber nicht so, wie sie herausgekommen sind, sondern in einer Herrlichkeit, die Gott deshalb nicht mehr übertreffen kann, weil er bereit war, als die Schöpfung Gottes aus ihm herausgestellt worden war.
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Dieser auf sich gestellten Schöpfung einen Weg der Gerichte, der Tiefen der Gerichte zu gehen, mit Sünde und Tod und Verdammnis und wie die unheimlichen Dinge alle heißen mögen, hat er ein Ziel erreicht, das auch er für alle Beteiligten und Betroffenen ein Ziel erreicht, eine Herrlichkeit, die auch er als Gott nicht mehr übertreffen kann, für alle und dann in wirklich alle Unendlichkeiten, wo es dann immer noch herrlicher wird, immer noch wunderbarer wird. So. Baum des Erkenntnis des Guten. Satan wusste, was gut war, von Anfang an. Komplett. Ja. Und dann erscheint Baum der Erkenntnis des Guten zuerst, bitte, Satan. Und dann erst, durch die Überhebung seines Herzens, sündigtest du und du kamst zu Fall. So. Dann haben wir das wunderbare Wort. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Und jetzt mache ich den Sprung zum Schluss von Vers 2. Wir wissen, wenn es offenbar werden wird, was wir sind, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wer ist dieser ihn? Wer ist das? Wen werden wir sehen, wie er ist? Bravo. Von wem ist denn hier die Rede? Vom Vater. Seht, welche Liebe uns der Vater erzeigt hat. Wir werden ihn, den Vater, sehen, wie er ist. Denn wir werden ihm, dem Vater, gleich sein. Der Vater und ich sind eins. Nur ist unser Herr, unser Haupt, der Erstgeborene, der Zeit nach. Und wir sind die Nachgezeugten und Nachgeborenen. Ihr werdet sein wie Gott, raffinierte Vorwegnahme. Sollte Gott gesagt haben, ist nicht ein Fragezeichen das Zeichen der Schlange. Bitte schön. Punkt. Ihr werdet sein wie Gott. Man darf ja jetzt nicht sagen, da war ein Prophet. Ja, doch ist was dran. Eigenartig. Eine nach dem Herzen Gottes bestimmte Vollendungstatsache war der Feind in seinen Mund zu nehmen und zur schlimmsten Waffe zu gebrauchen. Dass solche unheimlichen Zustände und Verhältnisse für Zeitalterlänge möglich geworden sind, wie es Tatsache ist. Von dieser Liebe Gottes darf ich jetzt, sind nicht wenige hier, die das mindestens schon einmal gehört haben, aber da so viele teure Brüder jetzt versammelt sind hier, möchte ich dieses Schwergewicht für unsere Tage, was die Erkenntnis unseres Herrn, Gottes und Vaters und des Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist betrifft, auf diese Weise neu aussprechen. Ich möchte das so sagen, worin besteht das Wesen der Liebe dieses unseres wunderbaren Vaters? Worin besteht das Wesen? Anders ausgedrückt, positiv, direkt. Wir dürfen jetzt Blicke tun hinein in das Herz unseres himmlischen Vaters. Denn von hier aus wissen wir schon längst, kennen wir die Aussprüche Gottes, aber ob wir sie schon erkannt haben, ist die andere Frage. Nämlich, wenn Gott feststellt, meine Gedanken, meines Herzens, sind nicht eure Gedanken. Zu wem sagt er das? Das sagt er nicht zu den Kananitern und den Philistern und den Chaldäern und den Ägyptern, sondern wem sagt er das? Das sagt er seinem Volk. Meine Gedanken, meines Herzens, sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. So viel die Himmel höher sind als die Erde, die Himmel und aller Himmel, Himmel, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Es ist nur die Frage, in welcher Richtung sind seine Gedanken ganz anders als unsere frommen Gedanken. Ausgerechnet in der Richtung, dass je tiefer die Gerichte Gottes sind, je unvereinbarer, unverständlicher mit einem gegenüber einem Gott, der die Liebe ist. Je unverständlicher die Dinge sind, umso wunderbarer, anbetungswürdiger sind die Ziele, die dieser unser Gott und Vater auf diesen unverständlichen Wegen erreichen wird. Für alle Betroffenen in diese Richtung. Da sind seine Gedanken so überragend, dass wir Frommen von heute samt dem davon jetzt schwer haben, allem zu glauben, was wir jetzt hören dürfen, was im Herzen Gottes vorhanden ist und wie es dort aussieht. Ein Wort dem Apostel Paulus gegeben, ausgerechnet dort, wo er, wie wir zu sagen pflegen, als Architekt Gottes, als weiser Architekt Gottes, nicht Baumeister, der den Grund gelegt hat, wo niemand einen anderen legen kann, schreiben darf, die Liebe. Seht, was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Paulus spricht von dieser Liebe. Diese Liebe rechnet Böses nicht zu. Wer von uns kann diese Aussage hundertprozentig in seinem Herzen fassen? Halbmast. Bitte. Da drin hat schon geklungen, wo kämen wir dahin, wenn Böses nicht zugerechnet würde? Und sind Empörer gegen die Gedanken des Herzens Gottes geworden. Bitte. Aber was wir jetzt hören dürfen, bitte nirgendwo anders suchen als nur im Herzen Gottes des Vaters. Bei keinem heiligen Engel, auch bei keinem hochheiligen und allerheiligsten Gesetz, nicht beim frömmsten Gottesmann, bei keinem Geschöpf, nur beim einzig wahrhaftigen Gott und Vater gelten diese Dinge. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Ich gebe mir immer noch Mühe, in meinem Herzen freie Bahn für diesen Gottesausspruch zu machen. Dass nicht der geringste Rest von ja, aber, oder das etwas, ne? Noch da drin stecken bleibt als eine Wurzel der Bitterkeit, nicht? Die die ganze Gegend verunreinigt, ne? Die ganze Umgebung. Rechnet Böses nicht zu? Frage, ja, wie ist das möglich? Antwort, weil Gott auf Golgatha mit dem ganzen Sündenwust und der ganzen Schuldfrage und allen Übertretungen in seiner Schöpfung auf Golgatha endgültig abgerechnet hat. Stimmt's? Ja. Kann er Böses nicht zurechnen? Abgerechnet, bitte. Da einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Steht so geschrieben. Jawohl. Können wir auch noch nicht glauben. Ne? Kommen wir noch lange nicht nach. Ne? Das ist Rechnungsweise Gottes und nicht von Geschöpfen. Die können siebenmal heilig sein. Gerecht und gut, wie das Gesetz. Nichts wissen von Liebe und Barmherzigkeit. Liebe Geschwister, liebe Brüder, ich wage nur das zu sagen, weil ich mein Herz selber kenne. Ne? Jetzt, wenn wir diese Dinge und weitere hören, achten wir darauf, was jetzt in unseren Herzen, in den Gedanken unserer Herzen vor sich geht. Nicht? Wie wir da noch rebellieren können, nicht? Wie wir da noch gar nicht so weit sind. Nicht? Und da meinen wir seien Väter in Christo. Nicht? Und da fehlt es am Herzen. Ja, sind wir noch krank in der Liebe. Nicht? Nicht gesund, wie wir sein dürfen. Nicht nur das, sondern da schlagen wir es auf, 2. Korinther 5, haben wir alle schon x-mal gelesen, ich auch, von Vers 17 an bis 19. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns versendet hat mit sich selbst, mit sich, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war und den Kosmos versöhnte mit sich selbst. Unser Gott war noch nie unversöhnt, bitte schön. Nur die Welt, nur der Kosmos. Er hat den Kosmos versöhnt mit sich selbst und jetzt, das was uns jetzt treffen soll, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Sind wir jetzt gleich weit wie 1. Korinther 13? Genau gleich weit. Nein, wir sind hier noch weiter. Wieso? Ihnen, wer gehört zu diesen? Ihnen allen. Es handelt sich um den ganzen Kosmos, das ganze Weltall, die ganze Schöpfung. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Rechnet das Gesetz zu Übertretungen zu. Böses zu. Bis aufs Jota, bis auf den Atomkern. Wenn ich 999 aller Gebote des Gesetzes halte und strauchle nur im einen, im Tausendsten, bin ich das ganze Gesetz schuldig. Ja. Dann haben wir die Quittung. Hoffnungslose Situation. Genauso ist aber die Gnade Gottes noch viel genauer. Die Gnade Gottes duldet auch kein Jota und kein Atomkern, Mittelpunkt von Gesetz oder des etwas, von Forderung oder Bedingung. Bitte. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade und Geschenk nicht mehr Geschenk. So. Ihnen allen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. Liebe Brüder, können wir in Zukunft, so wie wir sind, von Fall zu Fall, gerade strahlen uns in die Arme unseres himmlischen Vaters werfen. Vater, hier bin ich. Sind wir dann geborgen? Nein, nicht nur geborgen, sondern sind wir noch vollkommen verborgen. Bis auch mit dem Gezänk der Zunge, von dem wir es gleich hören werden noch. So, wir schlagen jetzt auf die Sprüche Salomos. Er ist der Chefarchitekt im Alten Testament. Er hat ein hohes Lied der Liebe schreiben dürfen. Paulus, dem schaut man eines nach, wie schlecht. Also, wir schlagen auf Sprüche 10, Vers 12, beginnt sehr einfach, sehr bescheiden. Sprüche 10, Vers 12 lesen wir: Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Ist der Architekt im Neuen Testament auch damit einverstanden? Aber wir noch nicht ganz. Wir noch nicht ganz. Weiter. Kapitel 11, Vers 13. Wer als Verleumder, besser Ausplauderer umhergeht, deckt das Geheimnis auf, wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Ist unser Gott treuen Geistes? Darf man nicht mal die Frage stellen. Selbstverständlich. Bitte noch einmal, es handelt sich jetzt nicht um irgendwelchen Blick in die Schöpfung Gottes, in den Kosmos Gottes und seine Gerechtigkeitsprinzipien und Systeme. Es handelt sich jetzt für uns, seht, was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Seht mal. Wer als Ausplauder umhergeht, gibt es ja heute keine mehr, unter den Formen sowieso nicht, deckt das Geheimnis auf, der ist aber nicht treuen Geistes. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache, die kann jetzt heißen, wie sie will, zu. Hat Gott schon längst gemacht. Dazu noch ein Wort, 18 Vers 8, Sprüche. Die Worte des Ohrenbläsers oder Ausplauderers sind wie Leckerbissen und sie dringen beim Hörer hinab in das Innerste des Leibes. Uns wird empfohlen, prüfet alles und was soll man behalten? Und meistens bleibt bei uns das Schlechte hängen und das bringen wir immer wieder ans Licht. Also, in der Anerkennung alles Guten, schreibt Paulus an anderer Stelle. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerwissen für den Hörer oder die Hörerin und sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Das sitzt denn da drin, wuchert da drin. Alles andere als Heiliger Geist. Dann kommt 15, die Verse 1 und 4, als unterwegs. Positiv, eine gelinde Antwort, einem Zornigen gegenüber zum Beispiel, eine gelinde Antwort wendet den Grimm ab. Was schreibt Paulus? Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Vers 4, Kapitel 15. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Ja? Und das ist der Christus. Seine Zunge, seine Sprache. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Aber Verkehrtheit in ihr ist eine Verwundung des Geistes. Nicht nur der Seele. Des Geistes. Sitzt auch tief. Kapitel 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, wir haben gestern beachten dürfen,
wie es vor Gott schon kostbar ist, wenn ein Mensch nur auf die Suche geht nach etwas Göttlichem oder nach dem Herrn selbst. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, entzweit Vertraute. Haben wir das nicht schon mal erfahren? Ich könnte erzählen aus meinem Leben. Vertrauteste Brüder in Christus, da bringt es der Feind durch Brüder, Geschwister fertig, das vertrauteste Verhältnis zu sprengen, habe ich nicht nur einmal erlebt. Eine sanfte Berührung hat mich erreicht. Und ich bin innerlich schon so weit. Deshalb durftest du mir keinen Box geben, nicht wahr? Vers 17, Kapitel 17. Der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Können wir mal wieder singen, welch ein Freund ist unser Jesus? Und dann dieses Wort, an dieses Wort denken. Der Freund liebt zu aller Zeit, nicht je nachdem, in welcher Situation wir zu ihm kommen. Und als Bruder für die Drangsal ist er geboren. Wir kennen das Jesus Christus, aber ich darf hier noch bezeugen, einen solchen Freund hatte ich in der Person unseres teuren Adolf Heller. Und als Bruder für die Drangsal wurde er geboren, auch für meine Drangsal. Jetzt kommt das Wort 19,11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Ah, Beweis von Einsicht, Langmut. Und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Bitte das bei niemand suchen, so etwas. In keiner Gemeinde Jesu, nicht im Himmel und nicht irgendwo, nur im Herzen unseres himmlischen Vaters ist es so. Ist unser Gott langmütig? Hat er Einsicht? Ist der alte Wein, wie Jesus sagt, noch milder als der neue? Altes Testament verglichen mit neuem? Ja. Ich habe schon etliche Kostproben genommen, ich darf ja sagen. Abschließend Sprüche 25, Vers 21, ein Wort, das der Apostel Paulus herausgreift, in Römer 12, wo er außerhalb des Lagers angekommen ist im Geiste. Sprüche 25, 21. Wenn deinen Hasser hungert, speise ihn nicht ab und nicht sonst mit irgendetwas, sondern mit Brot. Mit dem Brot, von dem wir jetzt gehört und gegessen haben. Wenn deinen Hasser hungert, speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser. Denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen, und Jehova wird dir vergelten. Erklärung dieses Ausspruches in Jesaja 6, Vers 6 bis 7. Und dann haben wir geschlossen. Jesaja 6. Jesaja ist versetzt in den himmlischen Tempel Gottes. Er schreckt zu Tode. Vers 5. Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. denn meine Augen haben den König, Jehova der Heerscharen, gesehen. Und einer der Seraphim, Seraph heißt der Feurige, die Feurigen, das heißt die, die im himmlischen Altar das Feuer bedienen, hochheiliges Feuer, die Feuerglut der Liebe Gottes. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die gar nicht in seiner Hand war.
Mit der Zange.
Brauchst nicht gleich zu Warum habe ich das so ausgedrückt? Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die gar nicht in seiner Hand war. Warum ich das gesagt habe? Erstens ist es richtig, nicht? Sondern wir lesen gleich, die nahm er mit einer Zange vom Altar der Liebe Gottes. Also er, der Diener am heiligen Feuer Gottes, nicht? Kann die Kohle ja nicht etwa anpassen, die würde ihn versengen, nicht die Hand. Er muss eine Zange nehmen. Aber was macht er? Unbarmherzig, nicht? Armen Jesaja, der schon am Verzweifeln ist, nicht? Muss erleben, dass die glühende Kohle seine Lippen berühren, nicht? Aber die versengen nicht, sondern was hat das zur Folge, die glühende Kohle da am Himmel, im himmlischen Heiligtum? Siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Also was haben Berührung mit glühenden Kohlen, das heißt mit der Kohlenglut der Liebe Gottes berührt zu werden, hat was als Auswirkung? Erstens, deine Ungerechtigkeit ist von dir gewichen und deine Sünde ist gesühnt. Wenn ich also durch Speisen mit Brot und Tränk mit Wasser den Widersacher, meinen Hasser, bediene, sammle ich glühende Kohlen auf sein Haupt. Was bedeutet das? Dann ist seine Ungerechtigkeit von ihm genommen und seine Sünde gesühnt. Halleluja, Amen.
Amen.